Willkommen bei den Punktelieferanten, dem Fußball-Podcast für Kickbase-Manager. Eure Hosts Melo und Simon liefern euch Reviews, Analysen, Statistiken, Hintergrundinformationen und mehr. Alles, was der Top-Manager von heute braucht.
Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von und mit den Punktelieferanten. Heute am Donnerstagabend zu einer Special-Episode, in der ich euch nochmal explizit auf den kommenden Spieltag vorbereite. Und ja, mit ich meine ich mich, Simon, Kickbase Brother, heute in Solo-Format, da Melo leider verhindert ist. Aber ich habe euch eine ganze Menge mitgebracht. Und zwar werden wir zum Einstieg erstmal eine Discord-Frage durchgehen, die werde ich beantworten. Der Discord-Server haben wir auch in der Weekly-Episode schon drauf hingewiesen, da geht's wirklich drunter und drüber, da ist eine ganze Menge, auf die man sich freuen kann, wo man auch mal durchstöbern kann, und wir werden immer mal wieder auch Fragen vom Discord-Server mit in den Podcast nehmen und dann hier an Ort und Stelle beantworten. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht Teil unseres Discord-Servers seid, kein Problem, kurz auf Pause drücken und dann unten in der Podcast-Beschreibung einfach dem Link folgen und dann dem Discord-Server beitreten und dann einfach mal durchstöbern und gucken, ob da was für euch dabei ist. Ihr könnt euch da auch schon für die Community League in der kommenden Saison anmelden und euch einen Platz sichern. Also da kriegt ihr auch Tipps von der Community, da könnt ihr Fragen stellen und wie gesagt, wir werden auch immer mal wieder etwas auf Discord posten im Zusammenhang mit dem Podcast, Fragen beantworten hier im Podcast. Also kommt da auf jeden Fall rein. Danach gibt es ein kleines News-Update meinerseits. Es gibt jetzt viele News, die eingeprasselt sind heute am Donnerstag, aufgrund dessen, dass schon einige Pressekonferenzen abgehalten wurden vor dem nächsten Spieltag. Und da gibt es einige Personalien, die wir dann nochmal im Detail etwas besprechen werden. Dann im dritten Teil präsentiere ich euch meine Aufstellungsprognosen der Champions League Teams und des VfB Stuttgart in der Europa League. Denn da wissen wir jetzt schon, wie die gespielt haben, welche Aufstellungen unter der Woche aufgestellt wurden, und daraus können wir Rückschlüsse ziehen dann auf den nächsten Spieltag, auf das kommende Wochenende. Und da habe ich euch für jedes Team meine Startelf-Prognose zusammengestellt und die werde ich euch im Detail vorstellen. Im vierten Teil dieser Episode gibt es dann meinen Challenge Guide, in dem ich euch auf den kommenden Spieltag speziell für die Challenges vorbereite. Da gibt es wieder meine Top-Spieler und dann habe ich euch noch ein Team zusammengestellt, wo es für jede Position dann noch Filler-Kandidaten und Gamble-Kandidaten gibt, damit ihr auch Alternativen habt, falls das Budget ausgegangen ist, dass ihr immer auch eine günstige Kostenvariante euch ins Team packen könnt. Und dann natürlich auch im besten Fall Meta macht in den Challenges. Ich hoffe sogar, dass da einige von euch auch am kommenden Spieltag die ein oder andere Challenge gewinnen werden und ordentlich im Rush-Modus nach oben klettern werden. Ich glaube, jetzt vergangenes Wochenende habe ich einen Rang gut gemacht, also bin um einen Rang im Rush-Modus nach oben geklettert, und ja, fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Wenn es so weitergeht, dann bin ich wahrscheinlich in ein paar Wochen relativ weit oben. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock und ich hoffe, ihr auch. Und im letzten Part gibt es dann noch 2, 3, 4 Spielerduelle aus der Community, die ihr mir auch auf Discord geschrieben habt, und die werde ich dann auch versuchen zu beantworten und euch einfach auch meine Gedanken und Takes dazu vorzustellen, dass ihr euch dann auch einfach ein Bild machen könnt, mit welchem Spieler ihr am besten geht. Steigen wir ein mit der Discord-Frage von Ritter Butzke. Grüße gehen raus. Schön, dass du am Start bist. Das macht auf jeden Fall sehr viel Laune mit dir auf Discord und in den Community-Ligen. Und Ritter Butzke fragt: Pavlovic abgeben und für den Wert lieber 2x12-13 Millionen Spieler kaufen. Und ich habe mir wirklich relativ lange Gedanken darüber gemacht, welche Antwort ich auf diese Frage gebe. Und wie so häufig muss ich eingangs sagen, es kommt immer darauf an, in welcher Situation man ist und in was für einer Liga man spielt und was man für ein Team hat. Denn Pavlovic ist aufgrund seiner Position, aufgrund der Konkurrenz auf seiner Position, einfach von Natur aus ein Spieler, der immer mal wieder rotationsgefährdet ist, gerade in englischen Wochen. Wenn unter der Woche Champions League gespielt wird, dann muss er sich wahrscheinlich irgendwie die Spielzeit in der Bundesliga und in der Champions League mit Leon Goretzka, mit Tom Bischoff teilen. Und das führt dann dazu, dass einige Pavlovic-Besitzer natürlich dann auch regelmäßig Kopfschmerzen haben, ob er denn spielt oder nicht. Und ich glaube, die Menge macht's an solcher Spieler. Wenn ihr zum Beispiel jetzt im Team noch einen Jan Couto oder einen Julian Riason habt, wenn ihr noch weitere Rotationskandidaten habt, wie zum Beispiel ein Andres Schema, ein Karasor, die beim VfB Stuttgart regelmäßig rotieren, dann und ihr davon 2 bis 3, 4 Spieler habt, die einfach regelmäßige Rotationskandidaten sind, dann würde ich mich wirklich von Pavlovic trennen und sagen, okay, ich hole mir dafür lieber 2 konstante Spieler ins Team, die nicht rotationsgefährdet sind, weil deren Teams nicht international vertreten sind, um einfach weniger Kopfschmerzen zu haben. Wenn Pavlovic allerdings bei euch im Team der einzige Spieler mit Rotationsgefahr ist, dann würde ich ihn definitiv halten, weil das Punktepotenzial, das er besitzt, wenn er spielt beim FC Bayern, ist einfach zu hoch, um das ja zu missen. Die Punkte braucht ihr einfach. Und ich glaube, dass Pavlovic in einer sehr guten Phase aktuell ist und man merkt, dass der auch so richtig fit wieder ist. Und da wird in den nächsten Wochen auch noch eine ganze Menge kommen von ihm. Und ich glaube, dass der auch in der Bundesliga seine guten Spiele machen wird, viele Punkte auch in Kickbase sammeln wird. Aber die Rotation ist natürlich speziell jetzt auch nochmal bis zur Winterpause ein Thema bei ihm, das beachtet werden muss. Heißt, Fazit, wenn ihr mehrere Rotationsspieler im Kader habt, im Team habt, dann würde ich versuchen, mich von dem einen oder anderen zu trennen und auf sichere Varianten zu gehen. Wenn Pavlovic aber bei euch im Team der einzige mit Rotationsgefahr ist, dann definitiv halten, denn die Punkte, die dürft ihr euch nicht entgehen lassen, wenn er dann in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Gehen wir zu Programmpunkt 2 über und das ist das News-Update. Da ist wirklich eine ganze Menge heute reingekommen und die schlechten Nachrichten haben auch vor einigen Topstars oder vermeintlichen Topstars in Kickbase keinen Halt gemacht. Angefangen mit Johan Bakayoko von RB Leipzig. Der ist angeschlagen und fraglich fürs kommende Wochenende, hat nämlich einen Schlag auf die Wade bekommen. Und da müssen wir jetzt das Training am Freitag abwarten. Und wenn er da voll mittrainieren kann und Leipzig dahingehend Entwarnung gibt, dann ist er auch ein Kandidat am Wochenende, um zu spielen. Und laut Ole Werner ist er dann auch ein Kandidat für alles Mögliche. Also Startelf-Einsatz, Joker-Einsatz ist dann beides im Bereich des Möglichen. Heißt, da sollten wir auf jeden Fall die weiteren Meldungen noch abwarten, gucken, ob er freitags mittrainieren kann und dann können wir Rückschlüsse ziehen aufs kommende Wochenende. Ich bin in der Community-Liga Bakayoko-Besitzer und habe leichte Sorge, dass er ausfällt, aber noch können wir die News abwarten und ich werde versuchen, irgendwie bis dahin noch einen Ersatz zu finden. Und falls er dann ausfallen sollte, kann ich den auf jeden Fall ersetzen. Tendenz meinerseits geht aber klar dahin, dass er am Wochenende schon einsatzfähig sein wird. Ob es dann schlussendlich für die Startelf reicht oder nicht, das wird sich zeigen. Aber ich glaube, er wird definitiv im Kader stehen. Sollte er nicht von Anfang an spielen können, dann ist natürlich Jan Diomande sein Ersatzkandidat. Das heißt, den auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nicht nur für die Challenges, sondern auch vielleicht für eure Ligen, wenn er auf dem Markt verfügbar ist oder wenn ihr irgendwie den günstig von einem Konkurrenten kriegen könntet, dann ist das definitiv ein guter Gamble-Kandidat. Der zweite große Name, der die Runde gemacht hat an diesem Donnerstag, ist Serhou Guirassy. Und zwar könnte der am Samstagabend im Topspiel gegen den 1. FC Köln eine Startelfpause bekommen. Was zum einen daran liegt, dass er anhaltende Oberschenkelprobleme hat. Also die schleppt er jetzt schon wirklich seit mehreren Wochen mit sich rum. Musste er dann auch kurzfristig gegen Mainz 05 vor ein paar Spieltagen passen und ist dann beim Aufwärmen aus der Startelf geflogen, weil der Oberschenkel einfach zu große Probleme gemacht hat. Zudem macht der Oberschenkel wohl auch so arge Probleme, dass seine Leistungen ein bisschen darunter leiden, denn er konnte selber nur ein Tor in den letzten 6 Pflichtspielen erzielen und man merkt es so ein bisschen auch an seinen Bewegungsabläufen, an seinem Passspiel, dass da im Oberschenkel irgendwas ist, was ihn auf jeden Fall hindert, Topleistungen zu bringen. Und man hat jetzt mit Fabio Silva im Sommer auch einen relativ großen Namen für viel Geld verpflichtet, der halt eben in solchen Zeiten, in solchen Situationen dann den Guirassy Backup auch spielen soll. Und Der selber war ja auch eine Zeit lang angeschlagen und verletzt, hat ein bisschen gebraucht, um reinzukommen bei Borussia Dortmund, ist aber jetzt voll im Saft und hat in den letzten Einsätzen wirklich ordentlich Dampf machen können als Joker und jetzt in der Champions League unter der Woche auch direkt sein erstes Tor im BVB-Dress gegen Kopenhagen erzielt. Und es spricht eine ganze Menge dafür, dass Fabio Silva am Samstagabend den Gerassi-Ersatz von Anfang an spielen wird und seinen ersten Startelf-Einsatz verbuchen kann und Gerassi dann wohl erst mal auf der Bank Platz nehmen sollte. Also da wirklich als Gerassi-Besitzer, so leid es mir tut, aufpassen, Alternative holen, irgendwas braucht ihr. Die Tendenz geht sehr stark dahin, dass Gerassi nicht von Anfang an spielen wird gegen den 1. FC Köln. Thema 1. FC Köln. Ist ein gutes, denn auch da gibt es zwei interessante Meldungen. Die eine betrifft Joel Schmid, den Innenverteidiger vom 1. FC Köln, den gesetzten Innenverteidiger, hat die letzten Spiele alle durchgespielt, alle von Anfang an. Der könnte aber jetzt gegen Borussia Dortmund auch rausrotieren, denn er steht schon bei 4 gelben Karten und somit droht ihm eine Gelbsperre. Und die möchte der 1. FC Köln natürlich so lange wie möglich hinauszögern und versucht da auch ein bisschen Matchup abhängig zu planen und es steht aktuell zur Option, ihn gegen Borussia Dortmund aus der Startelf zu nehmen, um halt eben nicht Gefahr zu laufen, dass er sich da die 5. Gelbe abholt und dann nächste Woche fehlt. Das könnte dafür sorgen, dass Tom Kraus seinen nächsten Startelf-Einsatz bekommt, der ja auch in der Innenverteidigung unter Kwasniok eingesetzt wird, da mit seinen spielerischen Fähigkeiten auch durchaus Impulse nach vorne geben kann durch sein gutes Passspiel. Aber auch Dominik Heinz, der in den letzten beiden Wochen von Beginn an ran durfte, ist da eine Startelf-Option. Ich denke mal, beide werden im Matchup gegen Borussia Dortmund eher weniger Kickbase-relevant sein. Aber nur, dass ihr schon mal gehört habt, Joel Schmid auf jeden Fall Rotationskandidat. Kommen wir zum zweiten Kölner, der heute für Schlagzeilen gesorgt hat, und das ist Jan Thielmann. Denn Jan Thielmann hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen und wird jetzt einige Spiele verpassen. Und die aktuellen Medienberichte gehen dahin, dass er bis zur kommenden Länderspielpause keinen Einsatz mehr bekommen wird aufgrund der Verletzung. Und nach der Länderspielpause muss man dann gucken, wie der Heilungsprozess verläuft. Ja, Thielmann war in den letzten Wochen gesetzter Offensivspieler beim 1. FC Köln, was auch so ein bisschen an der verletzten Konkurrenz lag. Aber durch die Verletzung spielen jetzt Said Almada allen voran und auch Marius Bülter wieder eine übergeordnete Rolle. Und die können natürlich von offensiven Verletzungen wie die von Thielmann enorm profitieren, was ihre Einsatzzeiten angeht, aber auch was ihre Kickbase-Punkte angeht. Die nächste News, die reinkam, und die kam erst eben kurz vor Podcast-Aufnahme rein, betrifft einen ehemaligen Kölner, und das ist Jonas Urbig. Denn viele sprechen darüber, oder es wird darüber spekuliert, dass Jonas Urbig am kommenden Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach in der Startelf stehen wird, und das, obwohl Manuel Neuer fit und einsatzfähig ist. Das liegt zum einen daran, dass man Jonas Urbig ja bei Vertragsunterzeichnung zugesichert hat, dass er schon auch mal Spiele bekommen wird und Manuel Neuer dann ein bisschen Platz für ihn macht, um der Entwicklung nicht im Wege zu stehen. Und zum anderen liegt das daran, dass kommende Woche DFB-Pokal ist. Und da spielt der FC Bayern beim 1. FC Köln. Und Manuel Neuer ist im DFB-Pokal noch gesperrt. Und jetzt gibt es dahingehend Überlegungen, ob man Jonas Urbig nicht jetzt gegen Gladbach schon ins Tor stellt, damit der sich einspielen kann, damit mit der Spielpraxis sammelt, um dann nächste Woche im Pokalspiel gegen den 1. FC Köln voll im Saft zu sein und einfach Matchfitness zu haben. Und das halte ich gar nicht mal für so abwegig. Wenn nicht gegen Borussia Mönchengladbach, den Tabellenletzten, wann dann? Ich denke mal, da wird es auch ein Jonas Urbig richten können. Das heißt, neuer Besitzer, sehr, sehr doof, aber ich glaube, da muss man sich drauf gefasst machen, dass der am kommenden Wochenende nicht in der Startelf steht. Ansonsten gibt es noch einen Verletzten beim VfL Wolfsburg und das ist Fischer. Der Außenverteidiger fällt vor, ist verletzt aus. Und da ist jetzt Kumbedi, der Neuzugang aus dem Sommer, erster Ersatzkandidat, sollte wohl von Beginn an ran dürfen. Und der ist insofern interessant, als dass er wahrscheinlich noch überall verfügbar sein sollte. Also wenn Kombede bei euch auf dem Markt ist, direkt mal die Kickbase-App öffnen und den Markt durchforsten. Dann da auf jeden Fall mal ein Gebot da lassen. Denn der kostet momentan nur 500.000, weil er einfach nicht gekauft wird. Warum auch? Hat bislang noch keine Einsätze bekommen. Aber der ist natürlich auch ein richtig heißer Kandidat für die Challenges. Dazu kommen wir aber gleich in Challenge Guide. Ansonsten, Honorar und Reyna sind beides mittlerweile wieder Startelf-Kandidaten bei Borussia Mönchengladbach. Ist für das Matchup am kommenden Spieltag gegen den FC Bayern eher uninteressant. Da würde ich auf keinen Fall Gladbacher aufstellen. Aber für die kommenden Wochen recht interessant. Man kann daraus erlesen, okay, Reyna und Honorar sind jetzt wieder bei 100%, sind fit und mit ihren Qualitäten können die Gladbach im Offensivspiel natürlich enorm weiterhelfen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie günstig ein Honorar oder ein Reyna euch ins Team zu holen, dann macht das, aber wirklich keine hohen Overpays, weil dafür ist Gladbach momentan einfach zu schlecht. Aber man hat die Vision, dass es vielleicht mit den beiden in der Offensive dann schon noch besser wird. Heißt, für einen schmalen Taler mal einpacken, gegen Bayern noch auf der Bank parken, wenn möglich. Und dann können die in den kommenden Wochen, in den leichteren Matchups, dann sicherlich euch auch Punkte bescheren. Kommen wir noch zum SV Werder Bremen, die ja am Freitagabend gegen Union Berlin spielen. Isaac Schmidt, der Linksverteidiger, der eigentlich den verletzten Felix Agu vertreten soll, ist weiterhin selber verletzt, angeschlagen und noch nicht fit, um auflaufen zu können. Das heißt, er fällt weiterhin aus. Und das sorgt dafür, dass Marco Friedl wahrscheinlich wieder als Linksverteidiger zum Einsatz kommt und in der Innenverteidigung Koulibaly und erneut Niklas Pieper wieder in der Startelf stehen sollten. Und Amos Pieper, sorry. Und genau, das heißt, Pieper als klarer Startelf-Kandidat ist da durchaus lukrativ, nicht nur für die Challenges, sondern auch so für Punkte. Ich fand sein Spiel vergangenes Wochenende gegen Heidenheim enorm gut. Und warum nicht gegen Union nochmal so eine Leistung? Vorteil, wir können um 19.30 Uhr die offizielle Aufstellung des SV Werder einsehen und dann habt ihr eure Gewissheit. Also haltet euch definitiv mal Pieper warm und eine Alternative in der Hinterhand. Darüber hinaus ist Niklas Stark endlich wieder fit, konnte jetzt Teile des Teamtrainings mitmachen unter der Woche und wird gegen Union Berlin im Kader stehen, ist aber bei Weitem noch kein Startelf-Kandidat. Das heißt, der wird erstmal auf der Bank Platz nehmen und dann werden die nächsten Wochen zeigen, wie groß seine Rolle ist, ob er Pieper, ob er Koulibaly wieder aus der Startelf verdrängen kann. Ich gehe davon aus, dass das der Fall sein wird. Das heißt, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, Niklas Stark günstig einzupacken, dann habt ihr in den nächsten Wochen bis zur Länderspielpause sicherlich das Potenzial, einen Upside-Spieler bei euch im Team zu haben. Ja, das war's mit dem News-Update. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen damit etwas weiterhelfen und ja, einfach, dass ihr eure Teams durchforstet, dass ihr den Markt auch nochmal checkt, was da denn verfügbar ist und dass ihr euch natürlich irgendwie immer Alternativen auch warm haltet oder in der Hinterhand behaltet, um auf etwaige Ausfälle zu reagieren. Kommen wir zum größten Part und das sind die Aufstellungsprognosen der Champions League Teams und des VfB Stuttgart aus der Europa League. Den SC Freiburg und Mainz 05 habe ich jetzt hier nicht mit in den Podcast gepackt, das waren für mich die beiden Vereine, die international vertreten sind, die aus Kickbase-Sicht am unattraktivsten sind. Und darauf sind Melo und ich auch in unserem Weekly-Podcast schon eingegangen. Da müsst ihr einfach euch selber die Aufstellung jetzt unter der Woche in der Europa League und der Conference League anschauen. Und dann könnt ihr da, glaube ich, auch ganz gut selbstständig Rückschlüsse für den kommenden Spieltag ziehen. Generell bei Mainz würde ich keine Defensivspieler aufstellen. Einzig Zentner im Tor, Amiri, Nebel halte ich dafür interessant. Bei Freiburg, Atubolu stellen wir auf und die Innenverteidiger halte ich auch für recht interessant. Der Rest, Mansambi vielleicht noch, der Rest ist auch eher uninteressant. Kommen wir zu meiner Startelf-Prognose des FC Bayern München, die ja jetzt unter der Woche in der Champions League 4:0 gegen Brügge gewinnen konnten und Lennart Kahl zum Man of the Match gewählt wurde, überragend gespielt hat. Der wäre für mich auf jeden Fall der erste Startelf-Kandidat gewesen am Wochenende, wenn er nicht in der Champions League in der Startelf gestanden hätte. Das sorgt jetzt dafür, dass ich davon ausgehe, dass er dann am Wochenende nicht erneut in der Startelf stehen wird. Aber dazu jetzt mehr. Vorweg möchte ich noch sagen, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass Tom Bischoff vielleicht einen Startelf-Einsatz bekommt. Wir haben es gesehen. Vor ein paar Wochen hat der FC Bayern gegen Hoffenheim gespielt und da hat Kompany auch schon komplett wild rotiert. Einige große Namen wurden da draußen gelassen, allen voran Kimmich, Ulis, in der Innenverteidigung Upamecano, alle auf der Bank geblieben. Und ich könnte mir unter gewissen Umständen vorstellen, dass das jetzt gegen Gladbach, gegen das Tabellenschlusslicht, erneut der Fall sein wird. Also ich glaube, da wird es eine XXL-Rotation geben. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Tom Bischoff in der Startelf stehen wird für eben einen Kimmich zum Beispiel. Oder dass Minjay jetzt auch wieder einen Startelf-Einsatz bekommt, entweder für Tah oder für Upamecano. Das heißt, da auf jeden Fall mal auf Kim und Bischoff gehen, werft die einfach rein, die werden ihre Minuten bekommen gegen Gladbach. Und wenn ihr die jetzt günstig snacken könnt, dann habt ihr da wirklich einen Stil gemacht, was Punkte angeht. Kommen wir aber jetzt zu meiner Aufstellung. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, Urbich, ganz, ganz großer Startelf-Kandidat beim FC Bayern. Und demnach gehe ich da mit und stelle ihn auf im Tor. In der Viererkette gehe ich davon aus, dass Conny Leimer in der Startelf bleibt als Linksverteidiger. In der Mitte gehe ich mit Tah und Upamecano. Irgendwie glaube ich, dass beide noch spielen werden, aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Minjay einen der beiden verdrängt. Das heißt, da Vorsicht geboten. Auf der Rechtsverteidigerposition Sacha Boui. Eigentlich ein safer Starter, war jetzt in der Champions League nicht in der Startelf. Das heißt, wir können zu 99,9% davon ausgehen, dass er gegen Gladbach am Wochenende in der Startelf stehen wird. Im Dreier-Mittelfeld gehe ich mit Kimmich und Ulis, die meiner Meinung nach beide drin bleiben sollten. Und dann spielt Goretzka in der Startelf, weil Pavlovic in der Champions League von Anfang an ran durfte, gehe ich stark davon aus, dass Goretzka dafür dann am Wochenende den Startelf-Einsatz bekommt. Oder vielleicht ein Tom Bischoff. Und vorne glaube ich, dass Luis Diaz starten darf. Harry Kane ist klar, sollte auch definitiv starten. Und dann Nicholas Jackson, glaube ich, dass der auch wieder einen Startelf-Einsatz bekommen wird. Ja, sah jetzt in seinen Einsätzen bislang noch nicht so gut aus, aber das braucht alles ein bisschen Zeit und ich glaube, jede Minute tut ihm gut und gegen Gladbach kann er da definitiv glänzen mit so guten Mitspielern um sich herum. Glaube ich, ist das auch ein Kandidat, der ordentlich Punkte bringen kann. Stanisic und Gnabry sind jetzt beide unter der Woche in der Champions League ausgefallen und da ist es auch fraglich, inwieweit das bis zum kommenden Wochenende funktioniert. Sollten beide im Kader stehen, glaube ich nicht, dass sie aufgrund auch von verpassten Trainingseinheiten und dem verpassten Champions-League-Spiel Startelf-Kandidaten sind. Und deshalb habe ich die jetzt in meiner Elf nicht berücksichtigt. Aber wenn Gnabry ausfällt, dann ist in der Offensive sowieso ein Platz frei. Und deshalb glaube ich, dass Nicholas Jackson definitiv starten wird. Kommen wir zu Borussia Dortmund. Und da möchte ich vorweg schicken, dass Pascal Groß und auch Jude Bellingham definitiv in meinen Augen Startelf-Kandidaten sind. Also die solltet ihr auch berücksichtigen. Jude Bellingham, also wirklich zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, ist da wirklich im Dreitagesrhythmus alles dabei. In der Bundesliga kriegt er wirklich kein Bein auf den Boden, aber in der Champions League jetzt gegen Kopenhagen überragend gespielt, zu Recht auch von Niko Kovac gelobt worden. Also da können wir vielleicht hoffen, dass da jetzt in Zukunft ein bisschen mehr kommt, auch in der Bundesliga und in Kickbase. Kommen wir aber zu meiner Startelf-Prognose. Kobel im Tor ist klar. In der Verteidigung gehe ich auf der linken Seite mit Daniel Svensson. Ist nahezu alternativlos, das heißt Svensson wird definitiv starten. In der Innenverteidigung, in der Dreierkette, wird es aber spannend, denn ich gehe stark davon aus, dass Niklas Süle wieder in die Startelf rücken wird und einen der drei Innenverteidiger aus der Startelf verdrängen wird. Die Frage ist halt eben nur, ob es Benze Baini, Nico Schlotterbeck oder Waldemar Anton ist. Dadurch, dass Süle zuletzt Benze Baini aus der Startelf verdrängt hat, der aber jetzt auch echt ein richtig gutes Spiel gegen Kopenhagen gemacht hat, auch Elverschütze ist, ein Tor per Elfmeter gemacht hat, glaube ich irgendwie daran, dass Waldemar Anton mal eine Pause bekommen wird. Und daher gehe ich mit Benze Baini, Schlotterbeck und Süle in der Startelf. Und auf der Rechtsverteidigerposition sehe ich ganz klar Riason starten, da Jan Couto in der Champions League von Beginn an ran durfte und die ja quasi so 50-50 sich die Spiele teilen. Das heißt, Couto in der Champions League in der Startelf und daraus schließe ich, dass Riason dann in der Bundesliga starten wird. Im Zweier-Mittelfeld sollte Sabitzer definitiv starten gegen den ersten FC Köln. War jetzt in der Champions League nicht in der Startelf. Das heißt, ziemlich sicher dann Bundesliga-Startelf. Und daneben ist halt so diese offene Position. Pascal Groß, Felix Metscher und Joe Bellingham. Ich glaube, dass wenn Felix Metscher das Spiel in der Champions League gut verkraftet hat, dann und voll im Saft steht, dann sehe ich ihn neben Sabitzer auch gegen den 1. FC Köln starten. Profis sollten in der Lage sein, ohne Blessuren alle 2-3 Tage auf Top-Niveau spielen zu können. Ein Matcher ist zurzeit in herausragender Form und konnte auch mit 2 Treffern gegen Kopenhagen wirklich maßgeblich dazu beitragen, dass man dieses Spiel gewonnen hat. Und von daher gehe ich mit Felix Metscher neben Sabitzer im zentralen Mittelfeld. Und vorne sollte Adeyemi zu 1000% starten, der in der Champions League nicht in der Startelf stand, das heißt Bundesliga-Startelf sehr, sehr wahrscheinlich. Dann der angesprochene Fabio Silva, der wohl für Gerasi in die Startelf rückt. Und dann gibt es ein 50-50-Duell zwischen Bayer und Brandt. Und da gehe ich mit Bayer. Aber wenn ihr Brandt-Besitzer seid, dann stellt ihr den definitiv auch auf. Kommen wir zum nächsten Champions-League-Team. Und das ist Eintracht Frankfurt. Ja, haben sich eine ordentliche Reibe gegen den FC Liverpool gefangen. Und das trotz 1-0 Führung. Aber da war es dann auch schon zur Halbzeit entschieden. Durch die beiden Eckengegentore, die sie dann noch kassiert haben von Van Dijk und Konaté. Aber auch da wird es sicherlich zu der einen oder anderen Rotation kommen, aber auch eine sehr gut greifbare Rotation, möchte ich mal nennen. Zetterer im Tor ist klar, der hat jetzt den Nummer 1 Posten von Kauer Santos wieder zurückerobert, meiner Ansicht nach auch völlig zu Recht. Hat man jetzt auch in der Champions League gegen Liverpool gesehen, Zetterer ist einfach ein überragender Rückhalt, der tut der Mannschaft gut, ist auf der Linie, fehlerfrei, gut im Spiel, mit Ball am Fuß, also ich bin ein riesen Zetterer-Fan und auf den solltet ihr definitiv gehen, wenn ihr die Möglichkeit habt, den vom Markt zu holen, all in auf den gehen. Frankfurt hat richtig gute Matchups und ich glaube, Zetterer wird in den kommenden Wochen enorm gut punkten. In der Verteidigung gehe ich mit Brown als Linksverteidiger. Theat sehe ich weiterhin in der Startelf, auch wenn der aktuell so ein bisschen im Leistungstief ist, aber mangels Alternativen gehe ich dann nochmal mit Theat als Startelf-Kandidat. Daneben glaube ich stark daran, dass Robin Koch eine Pause bekommen wird und dass Amanda dafür in der Startelf bleibt. Und auf der Rechtsverteidigerposition sehe ich Christensen rausrotieren. Der ist erst gerade aus seiner Verletzung zurückgekommen und da hat Dino Topmöller auch schon angekündigt, da muss die Belastung so ein bisschen gesteuert werden. Und ich glaube, nachdem er jetzt in der Bundesliga starten durfte und auch in der Champions League starten durfte, ist jetzt der erste Zeitpunkt gekommen, um ihm mal wieder eine kleine Pause zu gönnen und das spielt Namdi Collins wieder in die Startelf bei Eintracht Frankfurt. Im Mittelfeld durften im zentralen Mittelfeld in der Champions League Götze und Larsson von Beginn an spielen. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass Skiri und Chaibi das zentrale Mittelfeld am kommenden Wochenende bilden werden. Dann Usun saß gegen FC Liverpool nur auf der Bank. Heißt, der ist auch ganz, ganz klarer Startelf-Kandidat für den kommenden Spieltag. Und Ritz Doan ist aus meiner Sicht unverzichtbar. Der wird in der Startelf bleiben. Vorne im Sturm, Burkhardt ganz klar gesetzt, den auf jeden Fall auch aufstellen. Der wird starten, weil er gegen Liverpool eben nicht in der Startelf stand. Und dann stellt sich die Frage, okay, wer kriegt den Platz neben Burkhardt vorne? Ist es Bahoya? Ist es Ansgar Knauf? Ich bin mit Bahoya gegangen, was einfach daran lag, dass der gegen Liverpool früher ausgewechselt wurde als Knauf. Das heißt, weniger Minuten gesehen hat, demnach ein bisschen fitter sein sollte. Aber da kann es auch zum Wechsel kommen, dass Knauf in der Startelf steht. Ich entscheide mich aber hier für Bahoya. Kommen wir zu Bayer Leverkusen. Und auch die haben ordentlich einen auf die Mütze bekommen gegen Paris Saint-Germain. Okay, gegen den amtierenden Champions-League-Sieger kann das mal passieren. Mit einer roten Karte auch das. Aber 2-7, das war schon echt heftig. Und ja, wenn man sich die Startelf angeschaut hat, dann kann man da schon auch vermuten, dass sicherlich ein bisschen was passieren wird am kommenden Wochenende und es ein paar Änderungen geben wird. Im Tor sollte Flecken starten, ganz safe. In der Verteidigung Grimaldo unverzichtbar sollte definitiv starten. Ich gehe auch mit Badé und Tabsoba als sichere Starter. Dann habe ich mich für Kwanzaa entschieden. Stand auf der Kippe, ob er nicht gegen Paris sogar schon zurückkommt. Hat da nicht ganz gereicht. Ich glaube aber, dass ihm die Tage gut getan haben, dass er dann mit Blick aufs kommende Wochenende wieder fit sein sollte. Und daher gehe ich aktuell mit Kwanzaa in meiner Startelf. Und auf der Rechtsverteidigerposition sieht es bei Lucas Vázquez ähnlich aus. Sollte bis zum kommenden Wochenende fit sein. Und dann gehe ich auch davon aus, dass der starten wird und Arthur dafür wieder rausrotiert. Im Mittelfeld, glaube ich, hat sich Poku momentan festgespielt. Dem gebe ich definitiv einen Startelf-Einsatz, auch wenn Ben Seguir, Maza da durchaus Konkurrenten sind, die ihm im Nacken sitzen und auch einen Take haben, wirklich zu spielen. Ich glaube aber, dass Poku mit seinen Leistungen in den letzten Wochen vorangegangen ist und demnach auch so ein Stück weit unverzichtbar geworden ist über die linke Seite. Das heißt, Poku gebe ich seinen Startelf-Einsatz. Das zentrale Mittelfeld sehe ich felsenfest gesetzt, auch in der Bundesliga, trotz Dreifachbelastung. Aleix García und Fernandes sind für mich ein Top-Duo, die auch am kommenden Wochenende starten sollten. Und auf der rechten Seite sehe ich ganz klar Jonas Hofmann starten. Wurde ja am vergangenen Wochenende von Kasper Jungmann gelobt nach seiner Leistung. Und das ist so ein bisschen die Wiedergeburt des Jonas Hofmann. Und der macht richtig Spaß, der Junge. Auf den freue ich mich auch wirklich. Der hat, glaube ich, richtig Bock zu zocken und will es allen nochmal zeigen. Und wenn er so performt wie am vergangenen Wochenende, dann immer her damit. Nehme ich gerne als Kickbase-Manager. Das heißt, Hofmann für mich ein ganz, ganz klarer Startelf-Kandidat. Und vorne sollte Kofane weiterhin gesetzt sein. Mal schauen, wie lang. Patrick Schick soll ja jetzt auch wieder zurückkommen. Das heißt, ab nächster Woche könnte die Welt schon wieder anders aussehen, dass dann Patrick Schick wieder übernimmt. Aber für den kommenden Spieltag gehe ich ganz klar mit Kofane vorne im Sturm. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Startelf-Prognose. Und das ist die des VfB Stuttgart, die jetzt gerade live während der Podcast-Folge in der Europa League im Einsatz sind. Und ich habe mir die Aufstellung angeschaut und dann auch wieder meine Rückschlüsse gezogen aufs kommende Wochenende. Und dabei ist folgende Elf rausgekommen. Nübel als Stammkeeper klar gesetzt, keine Frage. In der Verteidigung gehe ich mit Mittelstädt und Chabot. Und daneben habe ich mich für Jeltsch entschieden. Denn jetzt in der Europa League steht Jacques in der Startelf. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann mit Blick aufs kommende Wochenende für Finn Jeltsch entscheide, der jetzt in der Europa League nur auf der Bank sitzt, aber voll im Saft ist, fit ist. Das heißt, da sehe ich definitiv einen Startelf-Einsatz am kommenden Wochenende. Und dasselbe ist auch auf der Rechtsverteidigerposition Assignon jetzt gerade in der Europa League in der Startelf. Das heißt, Wagnermann sollte dann am kommenden Wochenende in der Bundesliga starten dürfen. Im Mittelfeld glaube ich, dass Leveling wieder in die Startelf rücken wird, ist jetzt wieder fit, sitzt in der Europa League auf der Bank, heißt für mich Startelf-Kandidat am Wochenende. Stiller sollte in der Startelf bleiben, ganz klar. Daneben, jetzt in der Europa League, spielt Carazo in der Startelf. Das heißt, ich gehe stark davon aus, dass am Wochenende in der Bundesliga dann Andres Schema wieder von Beginn an ran darf. Und El Kanous ist aktuell in seiner Form unverzichtbar. Der spielt jetzt auch in der Europa League, aber ich glaube, dass wenn er keine Blessuren davon trägt und keine Verletzungen, toi toi toi, dass er auch in der Bundesliga ganz klar wieder von Beginn an ran darf. Und im rechten Mittelfeld habe ich mich für Chris Führich entschieden, in der Europa League auf der Bank. Demnach für mich ein guter Startelf-Kandidat fürs kommende Wochenende. Wobei ich sagen muss, der hat durchaus Konkurrenz. Ne? Buanani ist da, du kannst ja auch irgendwie Thiago Thomas über außen kommen lassen, aber Buanani und Thiago Thomas jetzt beide in der Europa League in der Startelf, Chris Führich eben nicht. Also könnte ich mir vorstellen, dass Chris Führich dann am Wochenende ran darf. Und Thiago Thomas ist auch ein Spieler, der Auswirkungen hat auf den nächsten Namen, das ist Dennis Undav. Thiago Thomas, aktuell Stoßstürmer in der Europa League und Undav nur auf der Bank. Undav am vergangenen Wochenende 30 Minuten von der Bank bekommen. Ich glaube, wenn er jetzt in der Europa League nach Einwechslung noch ein paar Minuten bekommt, dann kommt er immer besser in Flow, hat Matchpraxis gesammelt und ich glaube, er kann dann immer mehr Minuten auch gehen nach seiner Verletzung. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Undav dann am Wochenende in der Startelf steht, da dann seine 50, 60 Minuten bekommt und dann runtergenommen wird. Das heißt, Undav, mein Stoßstürmer für den VfB Stuttgart am kommenden Spieltag. Kommen wir zu Programmpunkt 4 und das ist der Challenge Guide. Und jetzt müsst ihr alle eure Teams öffnen, Stift und Papier holen. Jetzt müsst ihr sehr aufmerksam sein und euch die heißesten Kickbase-Namen für die Challenges rausschreiben, mit denen ihr, und davon bin ich sehr überzeugt, auf jeden Fall rasieren werdet. Im Tor habe ich mich für Michael Zetterer entschieden. Ich bin ein riesen Zetterer-Fan, was nicht nur an seiner Bremer Vergangenheit liegt, sondern generell, was sein Torwartspiel angeht. Der ist so, so gut und ich freue mich so sehr für ihn, dass er endlich diesen Nummer 1-Posten bei Eintracht Frankfurt wieder zurück hat. Weil er ist einfach qualitativ aktuell deutlich besser als Kauai Santos. Ja, Kauai Santos ist ein sehr talentierter Torhüter, dem definitiv die Zukunft auch gehört. Aber im Hier und Jetzt musst du einfach auf Zetterer setzen. Und ich glaube, da hat Dino Topmöller zusammen mit seinem Trainerteam die einzig richtige Entscheidung getroffen. Und Zetterer darf aufgrund seines Preis-Leistungs-Verhältnisses oder Potenzials bei mir am kommenden Wochenende in den meisten Challenges nicht fehlen. Das heißt, ich gehe im Tor mit Michael Zetterer als Punktegarant. Ich habe mich für meinen Topspieler, für meine Topspieler-Elf für ein 3-4-3-System entschieden und in der Dreierkette hinten gehe ich mit Dauerbrenner David Raum. Ist klar, Leipzig ohne Rotationsgefahr, David Raum als Kapitän, Standardschütze, Passgeber, ja, Anführer in diesem Team, ist eigentlich unverzichtbar in allen Challenge-Teams, zumindest in meinen. Zudem aus Kickbase-Sicht so ein unfassbar gutes Punktepotenzial und das sehe ich halt auch am kommenden Wochenende. Das heißt, David Raum, der darf einfach in meinen Teams nicht fehlen und ich glaube, in euren sollte er auch nicht fehlen. Daneben habe ich mich für Vuskovic von HSV entschieden. Alter, der ist so Kickbase-relevant. Öffnet seinen Feed, schaut euch die Punkte seit seiner Ankunft beim HSV an. Der ist wirklich überragend. Der punktet einfach richtig, richtig gut. Und sein HSV trifft am Wochenende im Heimspiel auf den VfL Wolfsburg, die knietief in der Krise sind, die offensiv unfassbar ungefährlich sind. Und ich glaube, da kann er wirklich eine ganze Menge wegverteidigen und hat sogar das Potenzial, auch mit seinem Team zu Null zu spielen. Und da gehe ich drauf. Der ist preis-leistungstechnisch auch absolut in einem fairen Bereich unterwegs und den habe ich gerne in meinen Challenge-Teams jetzt am Wochenende. Der letzte Verteidiger in meinem Team ist Zufall, der vergangenes Wochenende gegen St. Pauli eine Vorlage geliefert hat. Die haben Melo und ich auch so ein bisschen vorausgesagt. Zufall ist wirklich ein Außenverteidiger, der Hoffenheim in den letzten Jahren enorm gefehlt hat, mit einem sehr hohen Offensivdrang und ist in der Lage, und das zeigt sein Feed ja auch und seine Scorerzahlen, der ist immer in der Lage, eine Vorlage oder ein Tor zu liefern. Und jetzt geht es gegen das vermeintlich schwächste Team der Liga, gegen Heidenheim. Und da darf Zufall in meinem Team und in euren Teams nicht fehlen. Den muss man einfach mitnehmen. Generell Heidenheimer, super interessant. Kommen wir ins Vierer Mittelfeld und da habe ich mich für Antonio Nusa entschieden von RB Leipzig. Vergangenes Wochenende einen Scorer geliefert, fetter grüner Balken, ist wieder fit, ist wieder da. Ist definitiv gesetzt auf dem Flügel, was nicht nur daran liegt, dass Bakayoko vielleicht ausfallen könnte, sondern generell hat er da einfach die Nase gegenüber Diomande vorne. Und die Welle möchte ich so ein bisschen mitreiten. Das heißt, ich gehe ganz klar auf Diomande gegen den FC Augsburg. Im Mittelfeld Marcel Sabitzer als Dirigent, Ballverteiler, Rohpunktemaschine, Standardpotenzial sogar gegen den ersten FC Köln, nehme ich den auch sehr, sehr gerne mit. Dann mein erster und einziger Bremer, Romano Schmid, ist, egal wie es für Bremen läuft, in Matchups gegen Heidenheim, Union, Mainz, St. Pauli, immer ein safer Punktegarant. Der macht gegen solche Gegner macht er immer seine Punkte, weil er einfach so wuselig ist, immer seine Füße im Spiel hat, Standards schießt, viele Chancen kreiert. Also wenn in der Offensive einer maßgeblich beteiligt ist an allen Aktionen, dann ist Romano Schmid immer mit dabei. Und den möchte ich gegen Union Berlin in einem Heimspiel freitagsabends definitiv auch in meinen Challenge-Teams haben. Und der letzte im Mittelfeld ist El Canus, was einfach daran liegt, so der ist so gut drauf, den kann ich nicht in meinen Teams missen, den muss ich einfach aufstellen, weil ich diese guten Leistungen, diese Welle einfach mitreiten muss. Elkanus ist seit seiner Ankunft beim VfB Stuttgart der auffälligste, beste und konstanteste Spieler des Teams. Das ist einfach Fakt. Und auf den habe ich Bock. Der kann so gut zocken, den brauche ich in meinen Challenge-Teams. Kommen wir in den Sturm und da habe ich jetzt noch drei Kandidaten. Ein oder zwei Kandidaten könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Natürlich, der eine ist Harry Kane. Ich sage es immer wieder, Harry Kane. Ohne den kannst du wahrscheinlich keine Challenge gewinnen. Und wenn doch, dann schickt mir gerne Beweisbilder, beziehungsweise braucht man noch eine ganze Menge Glück. Aber, oder können. Wenn man ohne Harry Kane eine Challenge gewinnt, dann ist es vielleicht auch können. Also ihr könnt ruhig mal flexen. Ja, Harry Kane, den stelle ich immer auf, wenn ich kann. Und so auch am kommenden Spieltag gegen den Tabellenletzten. Sorry, aber wenn das keine 300er, 400er Bombe von Harry Kane wird, dann weiß ich es auch nicht. Der zweite Name, und den könnt ihr euch vielleicht auch denken aufgrund dieser Folge, ist Fabio Silva. Ich habe einfach Bock drauf. Ich glaube wirklich fest daran, dass Guirassy rausrotiert und Fabio Silva reinkommt. Der sieht immer besser aus, ist auf jeden Fall ein Spieler mit einer enormen Upside. Wenn ihr Bock drauf habt, geht da wirklich rein und stellt den auf gegen den 1. FC Köln. Das kann definitiv was werden. Und der letzte Name von meinen absoluten Go-To-Spielern am kommenden Wochenende ist Fisnik Aslani. Ja, Top-Stürmer, gutes Matchup gegen Heidenheim. Was will man mehr? Fisnik Aslani, mindestens zwei Scorer, fette Punktebombe, let's go. Aber das sind natürlich auch alle Spieler gewesen, die enorm hohe Marktwerte haben und recht teuer sind. Und manchmal sind einem ja auch so ein bisschen die Hände gebunden. Man darf nur zwei Spieler pro Team aufstellen, man darf keine Bayern aufstellen, whatever. Es gibt ja die verschiedensten Regeln in den diversen Challenges. Und da müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch mal kreativ werden und irgendeinen Füller reinstellen, der uns dann hoffentlich die nötigen Punkte gibt, um uns von der Konkurrenz abzuheben und die Challenges zu gewinnen und im Rush-Modus ordentlich zu klettern. Und wenn ihr auf der Suche nach solchen Namen seid, dann müsst ihr jetzt besonders gut aufpassen, denn da habe ich euch für jeden Mannschaftsteil eine ganze Menge mitgebracht. Im Tor, klar, Jonas Urbich, so, kostet nichts, Stammkeeper des FC Bayern am kommenden Wochenende, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Das heißt, das ist das günstigste Preis-Leistungs-Verhältnis, wahrscheinlich aus allen Mannschaftsteilen, was man am kommenden Wochenende aufstellen kann. Ja, wenn ihr einfach hinten den Laden abschließen wollt, günstig wegkommen wollt, dann stellt ihr Jonas Urbich auf, habt dann noch ordentlich Budget für die anderen Positionen in der Verteidigung. Ja, Kombedi ist klar, ne? Sollte der Fischer-Ersatz sein, 500.000er, also kostet gar nichts. Den kann man reinstellen in einem Matchup gegen einen Aufsteiger. HSV ist das eigentlich auf dem Papier auch immer ganz gut, auch wenn es für Wolfsburg nicht so gut läuft, aber ich glaube, dass der schon auch ein paar Punkte machen kann. Auf der anderen Seite Aaron Zehnter könnte auch so ein Gamble-Kandidat, Filler-Kandidat sein, den er mal reinpackt. Der könnte vor Mähle in der Startelf stehen und hat einen enorm guten linken Fuß, schlägt gute Flanken, immer mal wieder auch Standards, also hat gezeigt beim SC Paderborn in der zweiten Liga, dass er da wirklich richtig, richtig gut ist. Und wenn ihr einen günstigen Filler braucht, so, warum nicht Aaron Zehnter mal reinwerfen? Dann Niklas Süle, gehe ich stark von aus, dass der starten wird am Wochenende. Den solltet ihr reinpacken, wenn ihr einen Filler hinten braucht. Niklas Pieper, Amos Pieper, ich weiß nicht, warum ich immer Niklas sage, aber Amos Pieper, ja, ganz, ganz klarer Startelf-Kandidat bei Werder Bremen. Den müsst ihr fast schon aufstellen, wenn ihr einen günstigen Verteidiger haben wollt, ohne Kopfschmerzen. Und dann noch Amenda von Eintracht Frankfurt, bei dem ich ja auch stark davon ausgehe, dass der in der Startelf stehen wird. Auch der ist super günstig zu haben. Kann man mal reinwerfen. Im Mittelfeld habe ich noch fünf Namen. Jonas Hofmann, eigentlich ein absoluter No-Brainer. Also auch da, der sollte definitiv starten. Hat ein gutes Punktepotenzial. Wenn ihr im Mittelfeld schon relativ günstig einen safen Starter reinpacken wollt, um zwei, drei ganz große Big Boys aufzustellen, dann darf Jonas Hofmann in eurem Challenge-Team nicht fehlen. Diomande, eben dieser Gamble-Kandidat, wo ihr noch abwarten solltet. Was ist mit Bakayoko? Sollte der wirklich ausfallen und nicht mittrainieren können, dann ist Diomande ein Spieler mit einer enorm hohen Upside gegen Augsburg. Auch den solltet ihr dann reinwerfen. Patrice Čović von Werder Bremen hat sehr, sehr gute Chancen, erneut in der Startelf zu stehen gegen Union Berlin. Was daran liegt, dass Cameron Puertas wohl aus der Startelf fliegt und erstmal auf der Bank Platz nehmen muss. Aufgrund von fehlenden Leistung. Also die letzten Spiele von Poetas waren nicht besonders gut. Čović hingegen hat wirklich gute Akzente gesetzt. Und nicht nur ich, sondern auch die Medienquellen rund um Werder Bremen gehen sehr stark davon aus, dass Poetas rausrotiert und Čović eben seinen nächsten Startelf-Einsatz bekommen wird. Vorteil an dem Ganzen ist natürlich, Freitagabend, wir können die Aufstellung einsehen. Das heißt, wir kriegen Gewissheit, ob Čović spielt oder nicht. Ich gehe aber stark davon aus und dann ist er natürlich ein prädestinierter Challenge-Filler für euer Team. Zwei Namen fehlen noch im Mittelfeld. Der eine ist Tom Kraus. Könnte für Joel Schmid beim 1. FC Köln hinten in die Dreierkette rücken. Gegen Borussia Dortmund jetzt nicht allzu gutes Punktepotenzial. Das heißt, wirklich nur im äußersten Notfall ihn als Filler reinwerfen. Aber ich glaube, wenn ihr die anderen Namen jetzt gehört habt, dann ist Tom Kraus eher uninteressant. Und der letzte Name, den ich im Mittelfeld habe, ist Kade vom FC Augsburg. Schweres Matchup gegen RB Leipzig. Aber er hat auch jetzt am vergangenen Spieltag gezeigt gegen den 1. FC Köln, indem er einen Elfmeter rausgeholt hat. Und nicht nur nach dem Spiel, sondern jetzt auch unter der Woche von Trainer Sandro Wagner enorm gelobt wurde, dass er einfach ein guter Spieler ist, dass er durchaus Kickbase-Potenzial besitzt, aber gemessen an dem Matchup wahrscheinlich auch mit einem eher geringeren Punktepotenzial am kommenden Spieltag, aber zudem noch richtig, richtig günstig. Also wenn ihr da wirklich eine krasse Low-Budget-Option braucht, die definitiv startet, dann ist Kade für euch die Option. Und vorne im Sturm habe ich euch noch einen Spieler mitgebracht und das ist der Ex-Bremer Oliver Birk, der jetzt am Freitagabend gegen sein Ex-Team Werder Bremen antreten wird. Erneut, wir können die Aufstellung einsehen, aber es deutet jetzt schon vieles darauf hin, dass Oliver Birk gegen Werder Bremen in der Startelf stehen wird. Und ja, die Defensive von Werder Bremen ist wirklich anfällig, viele Gegentore, sehr wackelig, viele Personalsorgen auch, viele Ausfälle. Und Birk gegen sein Ex-Team vielleicht extra motiviert, da könnte durchaus was gehen. Das heißt, wenn ihr im Angriff einen Spieler sucht, der euch vielleicht die nötigen Scorer auch liefert, dann könnt ihr gemessen an seinem Marktwert da wirklich eine ganze Menge euch erwünschen, erwarten. Oliver Birk könnte ein Sturmkandidat für euer Team sein. Kommen wir zum Abschluss und das sind noch drei Spielerduelle. Das erste Spielerduell, Said Elmala gegen Andres Schema. Und das ist schon echt ein erstes richtig toughes Spielerduell, wenn ich ehrlich bin. Ich bin bei Elmala so ein bisschen gefangen. Also das, was ich von ihm sehe, von dem Jungen, das ist einfach unfassbar gut. Also der ist ein absoluter Topstar schon jetzt und dieser Hype um ihn ist in meinen Augen auch völlig gerechtfertigt. So mit der wenigen Spielzeit, die er bekommt bis dato, macht er einfach eine ganze Menge draus. Und Elmala ist ein absolut krasser Spieler. Und der wird auch in Kickbase richtig durch die Decke gehen, weil das, was wir jetzt von ihm sehen, ist erst der Anfang. Da wird noch eine ganze Menge kommen. Da bin ich mir 100% sicher. Und er wird natürlich jetzt auch von der Thielmann-Verletzung enorm profitieren. Und von daher glaube ich, dass Elmala in den nächsten Wochen schon eine sehr hohe Kickbase-Relevanz besitzen wird. Gleiches gilt aber ein Stück weit auch für Andres Schema, der, so sieht es aus, ja wirklich kurz davor ist, Karasor komplett zu verdrängen. Und das auch aufgrund guter Leistung. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwas geschenkt bekommt, sondern er performt einfach auch richtig gut. Und das heißt, ich entscheide mich ganz knapp für Elmala, aber Andres Schema auch sehr, sehr interessant. Das zweite Spielerduell ist Victor Boniface gegen Nicholas Jackson. Und ja, das geht ganz schnell. Ganz klar Nicholas Jackson. Boniface muss nach jedem Training Sonderschichten schieben, hat jetzt Beratungen bekommen von einem Ernährungsberater, damit er seine Ernährung umstellt, kriegt jetzt nochmal extra Fitness-Coachings und das alles, weil er einfach maximal unfit ist. Seitdem er bei Bremen ist, und das ist jetzt wie lange her, 8, 9, 10 Wochen, hat er jede Trainingseinheit mitgemacht, bis auf eine. Das heißt, er hat es in 2 Monaten trotz aller Trainingseinheiten nicht geschafft, auf ein Fitnesslevel zu kommen, das ihn dazu berechtigt, mehr als 30 Minuten Bundesliga zu spielen. Und das ist schon wirklich besorgniserregend und liegt wahrscheinlich an seiner persönlichen Einstellung, aber vielleicht auch am Unvermögen, irgendwie sein Leben so umzustellen, dass er in der Lage ist, wirklich fit zu werden. Und jetzt probiert Bremen alles mit Sonderschichten, Ernährungsberatung, Fitnessberatung, um den irgendwie matchfit zu kriegen. Und ich weiß nicht, wie lange das noch brauchen soll, wie lange das noch dauern soll. Und da habe ich einfach aus Kickbase-Sicht überhaupt keine Lust drauf zu warten. So, der bekommt 20 bis 30 Minuten jede Woche und muss in dieser kurzen Spielzeit einen Scorer liefern, um überhaupt Kickbase-relevant zu sein. Und darauf kann man sich halt einfach nicht verlassen. Das heißt, Nicholas Jackson ganz klar over Victor Boniface. Nicholas Jackson ist der erste Rotationskandidat in der Bayern-Offensive und hat jetzt am kommenden Spieltag sogar sehr, sehr gute Chancen, in der Startelf zu stehen. Das letzte Spielerduell ist Johnny Burkhardt gegen Adeyemi. Und das ist super, super schwer. Beides sind natürlich Rotationsspieler. In englischen Wochen kann es bei beiden passieren, dass sie in der Bundesliga mal rausrotieren und auf der Bank sitzen. Das ist nun mal so. Wenn ich mir aber jetzt die Matchups in den kommenden Wochen anschaue, dann stelle ich fest, Frankfurt hat wirklich jetzt noch richtig, richtig gute und attraktive Matchups. Burkhardt am vergangenen Wochenende jetzt auch mit einem Doppelpack scheint echt angekommen zu sein bei Eintracht Frankfurt und die erhofften Tore zu schießen. Adeyemi aber auch momentan in einer richtig guten Form, ist für mich wirklich so ein Coinflip. Ich glaube, mit Blick auf die kommenden Matchups entscheide ich mich ganz knapp und sehr schweren Herzens für Johnny Burkhardt und gegen Karim Adeyemi. Aber ich bin trotzdem und ich bleibe trotzdem Adeyemi-Believer. Freunde, das war's mit der XXL-Special-Folge im Solo-Format und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch eine ganze Menge mitgeben, jetzt auch nochmal kurz vorm Spieltag ein paar Insights, ein paar wirklich nice Facts, damit ihr bestmöglich eure Teams aufstellen könnt. Ich wünsche jedem von euch da draußen den maximalen Erfolg am Wochenende. Lasst es mich und Melo auf jeden Fall wissen und schreibt mir auch gerne hier in die Spotify-Kommentare unter dieser Folge, wer eure Go-To-Spieler am kommenden Wochenende sind, was vielleicht auch eure Hot-Takes sind. Ich werde auf alles reagieren. Und ganz wichtig, lasst Liebe da, folgt uns auf unseren Social-Media-Plattformen, folgt uns hier auf Spotify, aktiviert die Glocke und lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auf viele weitere Episoden mit euch und bis demnächst.
Das war eine neue Folge der Punktelieferanten. Abonniert gerne diesen Podcast und folgt uns auf Instagram.